Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Luna Keller.
Hallo Luna, schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen über dich, deine Musik und natürlich über die neue EP, ist es Rescue Songs, sprechen. Bevor wir aber so ans Eingemachte, ans musikalisch Eingemachte gehen, möchte ich bitte, dass du dich den HörerInnen mal so ganz kurz vorstellst. Also wer du bist, was für eine Art von Musik du machst, wie lange du das vielleicht schon machst. Also so die groben Informationen, die man so zum Einstieg ganz gut gebrauchen kann.
Die Basic Infos. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist super schön, hier zu sein. Habe eben schon gesagt, ich habe eine andere Folge mir eben angehört und du bist ein toller Interviewer. Also ich freue mich. Ich bin Luna Keller. Ich bin spanisch-deutsch, sage ich immer. Meine Eltern sind zwar beide deutsch, aber ich bin in Spanien groß geworden. Singe aber auf Englisch. Ich mache so Indie-Folk-Musik. Ich bin vor 3,5 Jahren aus Teneriffa, wo ich groß geworden bin, wieder nach Deutschland gezogen, um Vollzeit von der Musik zu leben, einfach weil es ein bisschen zentraler ist. Und seitdem mache ich das als freischaffende Künstlerin, reise viel, toure viel und schreibe mir eigentlich einfach so alles von der Seele und teile das mit der Welt und bin da sehr dankbar für. Ich könnte sicher noch viel mehr sagen, aber das sagt die Basics, also das sind die Basics.
Vielleicht kommen wir auf den einen oder anderen Punkt im Laufe des Interviews nochmal. Aber was mich noch interessieren würde, wie alt warst du? Warst du noch jung? Wann sind deine Eltern rübergegangen?
Meine Eltern sind nach Teneriffa gezogen, als ich 6 Monate alt war. Das heißt, okay. Ich habe wirklich komplett
groß geworden, ja.
Ja, deswegen sage ich auch immer Spanisch-Deutsch, obwohl ich ja familiär eigentlich deutsch bin. Aber ich habe halt wirklich so die ersten 20 Jahre meines Lebens in Spanien verbracht, bin dort auch zur Schule gegangen. Und kulturell habe ich einfach extrem viel mitbekommen. Und das ist einfach so ein großer Teil meiner Identität. Und ich bin da sehr dankbar für. Also ich finde, es ist ein sehr großes Geschenk, wenn man so 2 Kulturen mitbekommt. Das macht einen schon nochmal direkt ziemlich weltoffen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, kann natürlich auch, wenn man so lange woanders gewesen ist, bist du gleich zweisprachig groß geworden. Ansonsten, weil, ja, also man könnte ja auch mit der eigenen Sprache fremden, wenn man so lange da weg gewesen ist. Aber,
genau, ja, ich habe meine ganze Schule, mein ganzes Abi auf Spanisch gemacht. Also meine Grammatik ist tatsächlich im Spanischen besser als im Deutschen. Ich schreibe manchmal immer noch Substantive klein und ärgere mich über mich selbst.
Bleib aber bei der Sprache. Also du singst auf Englisch, also auch nicht auf Deutsch und aber auch nicht auf Spanisch, womit du groß geworden bist. Wie kam die Entscheidung dafür?
Ich glaube, es ist einfach, weil sehr viel von der Musik, die mich beeinflusst, die mich inspiriert, die ich selber halt einfach ja, tief bewegend finde, auf Englisch ist. Also meine Lieblingskünstler singen fast alle auf Englisch. Und ich habe einfach diese Assoziation gehabt. Meine Eltern sind beide auch sehr musikalisch und haben auch viele Cover gespielt und auch selber geschrieben, teilweise auf Englisch. Und das wurde mir so irgendwie so mitgegeben. Ich schreibe auch manchmal auf Spanisch. Tatsächlich ist ja auch auf Rescue Songs mein erster spanischer Song da drin. Ja. Und ich schreibe auch manchmal auf Deutsch. Aber ich habe mich schon immer irgendwie im Englischen am wohlsten gefühlt. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe das nie so entschieden. Also ich habe nicht einen Moment im Kopf, wo ich gesagt habe, ich schreibe auf Englisch, sondern es ist einfach so natürlich, glaube ich, deswegen so passiert, weil auch die Lieder, die ich mir halt selbst beigebracht habe, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und zu singen, waren halt auch alles englische Lieder und es ist einfach so natürlich passiert, dass es irgendwie so die Sprache für mich geworden ist, um mich auszudrücken, musikalisch.
Du hast gerade von den MusikerInnen gesprochen, die dich irgendwie beeinflusst haben oder die du gerne hörst. Kannst du da vielleicht für die Hörer, ZuhörerInnen so ein paar Eckpunkte, so, wer ist das, kennt man die, sind das Bekanntere oder sind das dann tatsächlich auch welche, die da vor Ort gewesen sind?
Also ganz am Anfang waren es tatsächlich doch bekanntere MusikerInnen. Also ich habe sehr viel James Blunt gehört und sehr viel Coldplay und also viel, viel größere Künstler. Aber dann kamen langsam auch so Laura Marling, Lisa Hannigan, die halt auch schon so ein bisschen mehr in der Indie-Zone sind, wenn auch bekannt. Ja. Und als ich dann aber angefangen habe, selber Musik zu veröffentlichen, habe ich die Welt der Indie-Musik entdeckt. Und ich muss sagen, heutzutage, okay, ich habe ein paar größere, also die Lumineers, Andrew Bird und Mumford & Sons sind immer noch sehr groß bei mir. Aber gleichzeitig, ich höre wirklich so 80% der Zeit mittlerweile einfach Musik von anderen unabhängigen KünstlerInnen, die ich teilweise kenne, mit denen ich teilweise zusammengearbeitet habe, die mich einfach extrem inspirieren. Es gibt da einfach so viel fantastische Musik, die gar nicht im Mainstream ist. Und einfach zu sehen, wie viele andere Leute auch in diesem Boot sind, einfach sich ausdrücken und Musik machen, die authentisch ihnen gegenüber ist, ohne irgendeine Hit-Formel zu folgen, sondern einfach das, was aus dem Herzen kommt, der Welt schenken, das finde ich immer wieder einfach sehr, sehr bewegend.
Ja, das geht mir ähnlich. Also die Bubble trägt einen dann irgendwie weiter. Also es ist tatsächlich egal, in welchem Bereich. Ich bin ja nur auch vorwiegend im Indie-Sektor unterwegs, mit meinen Gästen und mit unbekannten Künstlern. Der ist zwar relativ groß, der geht auch mal in Richtung Punkrock oder sonst irgendwie, aber da gibt es eben, es bleibt trotzdem alles so irgendwie so in einer Gemengelage, und man stellt eben immer ganz oft fest, ach ja, komm, den kenne ich ja auch, oder obwohl er eigentlich bekannt ist, oder der war sogar schon mal mir im Podcast, oder also irgendwie, egal wie, die Bubble ist dann auch gar nicht mal so klein. Also da findet man auch immer wieder ganz, ganz tolle Künstler.
Absolut, das ist eine ganze Welt. Das habe ich mir auch
so ein bisschen tatsächlich auch zur Aufgabe gemacht, da so ein bisschen die rauszugraben und dann auch vielleicht einen breiteren Publikum, wobei kann man ja auch sagen, kommt ja auch immer darauf an, wie viele HörerInnen das jetzt hören, aber überhaupt sie weiterzutragen, und das finde ich sehr schön. Kommen wir mal zu deiner Musik, bevor wir gleich zu der EP kommen. Ich habe das erste Mal von dir was gehört letzten Sommer, nachdem ich Lucy Klang bei mir im Podcast hatte, die du auch kennst, und ich dann irgendwie auf dich gestoßen bin und dann ein bisschen weitergehört habe. Und dann habe ich Lighter Than Before irgendwie letzten Sommer von dir gehört. Der ist so ein bisschen in meine Sommerplaylist reingekommen, weil der ist ein sehr sommerlicher, im Gegensatz zu vielen Sachen auf der neuen EP, eher so Abtempo. Abtempo, Gitarren, Folk, Nummer, Folk, Pop, na, Pop ist es ja immer noch nicht, also wir bleiben beim Folk.
Aber schon eben, Upbeat Folk auf jeden Fall.
Sehr sommerlich, und eben unterscheidet sich so ein bisschen auch dementsprechend von dem, was da kommt. Aber es hat mich schon tatsächlich, also na, ich habe da reingehört, und du hast mich dann auch mit einem anderen Lied schon relativ schnell gecatcht, und habe das dementsprechend auch, wenn es bei mir erstmal in so einer Playlist drin ist und ich bin ständig irgendwie am Hören, dann hört man die Lieder natürlich auch relativ oft, und das fand ich sehr schön. Und dann habe ich das natürlich weiterverfolgt, was du denn so getrieben hast. Du hast in der Zeit dann auch noch ein paar Sachen mit anderen KünstlerInnen veröffentlicht. Bitte ich einfach die HörerInnen, ich packe das in eine Playlist rein vom Podcast, da können sie gerne nochmal vielleicht so ein, zwei Tracks nachhören, aber ich wollte jetzt eigentlich so im Wesentlichen mit dir auch über das, ist ja eher schon ein Projekt, dieses Rescue Songs, die EP, die entstanden ist, weil sie eben unter ganz besonderen Umständen entstanden ist, nämlich du hast deiner Community, also deinen Follower, Followerinnen, Freunden, alle, die irgendwie deine Musik bis dahin gehört haben, hast die auswählen lassen, welche Songs denn auf der EP sind. Das erklärt auch schon gleich, warum, wenn wir nachher ein bisschen über die Songs reden, dass es keine neuen Songs im Prinzip sind, die drauf sind, sondern Sachen, die du schon länger aufgenommen hast. Wie hat das funktioniert? Wie hast du die vorgestellt und wie hat die Auswahl stattgefunden, um erstmal so den ersten Schritt dieser ganzen Geschichte anzusprechen?
Ja, also ich habe schon länger das Problem, und das ist ein sehr gutes Problem, dass ich zu viele Songs schreibe. Also für mich ist Songs schreiben so ein Verarbeitungsprozess. Also ich habe wirklich mittlerweile, ich glaube, die 600er Zahl überschritten von insgesamt Songs geschrieben. Und das ist aber fast so wie ein Tagebuch. Die sind auch nicht alle gut, aber es sind halt auch zu viele gute dabei, um sie jetzt endlich alle aufzunehmen. Und viele von meinen ja, Fans, Followern, Freunden haben halt öfter dann auch mal so Favoriten gehabt. So, oh, den finde ich so schön, wann bringst du den raus? Und ich so, der passt jetzt nicht auf das Album. Also Oceans hast du ja angesprochen, wo Lighter Than Before drauf ist. Danke, es freut mich, dass der dich begleiten durfte, der Song. Das Album, da habe ich 30 Songs für geschrieben, aber nur 10 davon haben es halt auf das Album geschafft. Und deswegen gab es halt relativ viele solche Songs. Und als ich dann die Idee hatte, ich mache Rescue-Songs, ich wollte einfach gerne eine akustische EP, deswegen ist es auch eine ruhigere EP in Natur aufnehmen. Und ich dachte, wie mache ich das? Und dachte, boah, es ist eigentlich cool, wenn ich ein paar von den Songs, die eben keine Chance bekommen haben, die viele Leute gerne mögen, halt da drauf mache und die Leute selber aussuchen lassen. Und das Auswahlverfahren ging so, ich habe das Ganze halt über einen Kickstarter finanziert auch. Und dort haben dann die Leute, die unterstützt haben, sozusagen ein Wahlrecht bekommen.
Ah, okay.
Genau, und dieses Wahlrecht, das ging dann so, dass ich einfach 20 von den Songs, die mir öfter einfach gesagt wurden, hey, wann nimmst du den Song auf, wann kommt der Song, oder die auch, ich streame ja auch auf Twitch, da habe ich eine Songliste, wo man über 100 eigene Songs halt auch sich wünschen kann zum Spielen, und da sind natürlich auch welche, die einfach mehr oder öfter sich gewünscht wurden, aber noch nicht aufgenommen sind. Solche habe ich dann rausgesucht, da habe ich dann 20 Stück von sozusagen einfach mit Gitarre und Stimme ganz simpel aufgenommen und den ganzen Unterstützern dann sozusagen, UnterstützerInnen, sorry, geschickt. Und die haben sich dann sozusagen über Vote mit ihren Votes ihre Favoriten rausgesucht, und die Gewinner, die 5 und am Ende sind es dann 6 geworden, haben es dann auf die EP geschafft und wurden dann sozusagen ausgewählt. Ich wusste wirklich erst eine Woche, bevor wir im Studio waren, welche Songs wir im Studio aufnehmen. Es war schon ganz schön abenteuerlich, aber am Ende waren es genau die richtigen Songs. Also ich bin sehr froh, wie das Ganze gelaufen ist.
Wie lang war dieser Prozess? Hast du quasi mit dem Kickstarter-Projekt, das läuft ja über eine bestimmte Zeit, dann mit Ende des Kickstarter-Projekts auch quasi dann die Songauswahl beendet?
Ich habe sie damit also als der Kickstarter fertig war, habe ich dann, ich glaube, kurz 2-3 Tage, nachdem er fertig war, die Songs rausgeschickt, den Leuten eine Woche Zeit gegeben, um sich die nochmal durchzuhören.
Okay, okay.
Und dann habe ich auch nochmal eine Woche Zeit gegeben, um abzustimmen. Das heißt, ich hatte so 2 Wochen nach dem Kickstarter. Aber da war ich dann schon, ich war ein bisschen knapp, muss ich sagen. Also organisatorisch hätte ich das besser machen können, aber ich war da schon in Amerika. Ich habe die EP in Amerika aufgenommen, als dann die finale Entscheidung gefallen ist, weil ich das einfach so abgemessen hatte, dass es ziemlich genau passte, weil die Idee auch etwas spontaner gekommen ist, als sie es hätte sollen vielleicht. Aber es sollte sein und es hat geklappt. Also ja.
Ganz spannend. Du hast es eben gerade angesprochen, dass du auf Twitch bist und da eben auch ganz aktiv bist. Da, also ich war mit meinem Podcast, habe ich es dahin nie geschafft. Ich war jetzt in anderen Bereichen da, aber weil Twitch ist eigentlich ja, also wo ich es herkenne, kommt eben aus einer ganz anderen Geschichte. Ging mit
Gaming-Geschichten
los, und da sind irgendwann die ganzen YouTuber haben angefangen zu Twitch zu gehen, aber also du bist jetzt die Erste, bei der es jetzt zumindest so offensichtlich ist, dass sie dieses Forum und diese Möglichkeit nutzt. Wie bist du drauf gekommen? Muss man ja erstmal drauf fassen. Ist ja wirklich tatsächlich für Musiker fast Neuland. Also ich, wie gesagt, ich kenne nicht so viele, die es machen.
Ja, also ich war definitiv nicht die Erste. Es gab schon, als ich angekommen bin, eine ziemlich aktive Musik-Community auf Twitch. Natürlich sehr klein im Vergleich zu der Gaming-Community, die ja riesig ist, aber trotzdem, was viel passiert ist, ist einfach, während der Corona-Zeit sind einfach sehr viele Musiker, die nicht mehr live spielen konnten, und ich war eine dieser Menschen. Ich hatte gerade eine Tour geplant und die ist dann sofort ausgefallen mit dem ersten Lockdown, und dann saß ich da und dachte so, was mache ich jetzt? Und ich kannte einen Musiker, Matu, aus original aus Argentinien, ist aber jetzt in London und ist ein fantastischer Indie-Folk-Künstler. Der dort streamt, Matu, also M-A-T-U.
Okay.
Und wir sind auch immer noch befreundet, wir haben uns dann auch mal in London getroffen, dann Jahre später, und mal zusammen gestreamt auf Twitch, aber er streamt halt auf Twitch und hat mir das erzählt, und ich dachte so, okay, das klingt echt interessant, und das waren so einige, die halt gerade auf Lösungssuche waren, ich habe gesagt, ich probiere das mal aus. Und dann bin ich halt einfach mal live gegangen und habe dann erstmal so verstanden, dass es ganz anders ist, also Twitch ist weniger Konzert, sondern man man verbringt einfach Zeit mit den Leuten. Man ist einfach, also
es geht mehr um Kommunikation und Feedback.
Genau, es geht um Kommunikation und Feedback. Meine Streams sind eigentlich nie unter 3 Stunden lang, oft bis 5 Stunden lang. Und das ist wirklich so, dass ich mich einfach hinsetze. Ich habe oft eine Songliste, Leute können sich einfach was wünschen. Ich spiele die Songs, die sich die Leute wünschen. Wir unterhalten uns und man verbringt einfach Zeit miteinander. Und ich habe da einfach so eine sehr schöne Community aufgebaut über die Jahre und bin da auch irgendwie, nämlich während der Pandemie sowohl mental wie auch finanziell über Wasser gehalten. Dabei würde ich fast sagen, dass mental noch wichtiger war, weil es war natürlich erstmal ein ganz schönes Low, so seine erste Tour zu planen und die fällt sofort weg. Und auf einmal ist man aber in diesem virtuellen Raum, wo Leute jede Woche beschließen, Zeit mit dir zu verbringen und dich wertschätzen. Und das hat einfach sehr, sehr gut getan. Und weiterhin ist es für mich einfach so ein Standbein in einer Community. Also man tut sich auch am Ende seines Slots oder wenn man fertig ist, geht man mit seinen Leuten immer zu einem anderen Musiker, der gerade live ist oder einem anderen Streamer. Man raidet ja sozusagen jemand anderen. Dadurch hat man halt auch viele Musiker kennengelernt, viele Freundschaften, viele Verbindungen, die darüber entstanden sind. Also auch als ich jetzt in Amerika war, habe ich ein paar Stops gemacht, bevor ich die EP aufgenommen habe. Habe auch viele Leute kennengelernt, die ich nur über Twitch kannte vorher und auch bei denen also in Chicago ein kleines Konzert gespielt, wo nur Twitch-Streamer quasi waren, die ich daher kannte. Es ist auch wirklich eine globale Community, die sehr, sehr schön ist, die Musik-Community hinter Twitch. Und es macht immer noch viel Spaß. Klar, jetzt wo ich wieder toure, streame ich nicht immer so regelmäßig wie früher, aber bin da schon sehr dankbar für diesen Platz und für diese tollen Leute, die sich da gefunden haben. In einer nicht so schönen Zeit, was Schönes entstanden dann.
Hört sich sehr, sehr spannend an. Vielleicht soll ich mal zu dir in einen Twitch kommen.
Du bist herzlich willkommen. Man kann
ich habe das gerade mal spontan so überlegt. Das wäre ja vielleicht mal noch gar nicht, um jetzt Werbung zu machen, aber ich glaube, ich finde es einfach spannend. Also, wie gesagt, ich kenne es von anderen eben, habe es auch anders schon genutzt. Aber ja, vielleicht ergibt sich was. Bleiben wir bei der Musik. Die Auswahl hat stattgefunden. Wir gehen jetzt ein bisschen chronologisch vor. Du warst schon ganz knapp. Du bist in die USA geflogen, um dort aufzunehmen. Wohin bist du geflogen?
Genau, also ich bin, um aufzunehmen, war es Kalifornien. Ich bin zuerst nach Atlanta geflogen. Ich habe so ein bisschen rumgetingelt, habe Nashville gemacht. Ich war vorher noch nie in Amerika und wollte einfach mal so ein bisschen was mitnehmen. Chicago. Und dann bin ich aber nach San Francisco geflogen und habe von dort dann einen 7-Stunden-Bus genommen. Hoch nach Arcata, wo Dominic Romano ist. Das ist mein Produzent. Der hat auch mein vorheriges Album komplett produziert, also auch Lighter Than Before und Oceans. Wir hatten uns aber noch nie in echt gesehen. Also wir haben das Ganze nur über Zoom gemacht. Immer, ich nehme was auf, schickst dir rüber, du nimmst was auf, schickst dir rüber, hin und her. Und es war einfach total spannend, mal zu ihm ins Studio sozusagen zu gehen. Also das war halt auch einfach das Ziel so ein bisschen von der EP. Und dann mit ihm einfach eine Woche lang im Studio sein und kreativ diese Songs zusammen zu arrangieren in einem Raum. Und ja, deswegen war es Arcata, California, also wirklich Nordkalifornien, wunderschön. Wir waren am Tag vor der ersten Aufnahme in den Redwoods wandern und das war einfach so inspirierend und es war einfach eine richtig tolle, kreative Woche. Harley Evelyn ist ja auch dazugekommen, ist ein wundervoller Cello-Spieler. Und ich gucke so auf diese Woche zurück und manchmal fühlt sie sich so ein bisschen unecht an, weil es einfach... Es hätte einfach nicht besser laufen können, kreativ. Es war einfach so, so toll, mit solchen tollen, kreativen Menschen diese Songs zum Leben zu erwecken. Und die Songs, die ausgewählt wurden, was ja auch einfach so ein Glücksfall ist, weil es hätte ja viel schlechter zusammenpassen können, passten irgendwie auch alle so gut zusammen. Also hat meine Community echt einen guten Job gemacht.
Also zu den Cello-Spieler werden wir gleich kommen, weil der ist denn auch auf mehreren Tracks zu hören. Ich weiß gar nicht, ob auf jeden zumindest. Hervorstechend ist er schon auf einigen mit drauf, was total klasse ist. Und ich weiß nicht, vielleicht, du hast jetzt gerade so die Redwoods erwähnt und die ganze Atmosphäre, dass dann auch, es war ja klar, dass es ein akustisches Album wird, aber vielleicht hat das der Atmosphäre auch noch beigetragen. Also es passt irgendwie sehr gut da rein. Kommen wir zu dem ersten Song, den du vorab gedroppt hast, released hast. Du hast es ja so nach und nach jetzt gemacht bis zur EP. Das ist Don't Kill the Butterfly. War das auch der erste, den ihr aufgenommen habt? Oder hast du überlegt, ne? Welchen haue ich als erstes raus? Wen?
Also wir haben die Reihenfolge eigentlich erst, nachdem wir mit den Aufnahmen fertig waren, festgelegt. Also es war anders als jetzt bei Oceans, wo es halt ein Konzeptalbum war und ganz klar war, wir wollen halt so eine Geschichte erzählen, die durchgehend ist. Das konnten wir ja dieses Mal nicht, weil wir wussten ja bis eine Woche vorher nicht genau, welche Songs drauf kommen. Und deswegen war es dann auch so ein bisschen, wie werden diese Songs klingen am Ende? damit wir halt auch wissen, okay, wir tun nicht zwei Songs nebeneinander, die einfach vielleicht sehr ähnlich sind von Gitarrenpicking oder die von Feeling her nicht so richtig zusammenpassen. Und deswegen war es wirklich mehr so wie ein Puzzle. Wir haben tatsächlich am ersten Tag als ersten Song Burn Out the Sun aufgenommen, der jetzt, wo wir gerade aufnehmen, noch der neueste ist, der rauskommt, was ja, ich will jetzt gerade jede Woche einen Song rausbringen, nicht mehr lange aktuelle Information sein wird, aber genau, also da haben wir mit angefangen, einfach weil wir da schon die Vision hatten, die am klarsten war, und bei Don't Kill the Butterfly wussten wir von Anfang an, dass wir relativ viel Cello drauf haben wollen, und Harley ist ja erst in den letzten zwei Tagen dazugekommen, deswegen haben wir dann das vorbereitet schon in einem der vorherigen Tage, aber dann wirklich so dieses Arrangement kam dann erst in einem der letzten Tage. Also wir haben es nicht chronologisch aufgenommen, nee.
Also wenn man den Song sich anhört, wir wollen ein bisschen auch über die Musik reden, dann hat er sich beim ersten Mal, wenn man sich nicht groß mit dem Text oder als ich mich nicht groß mit dem Text auseinandergesetzt habe, so ein bisschen an die Protest-Folk-Songs aus den 60er, 70er Jahren erinnert. So, da kommt dann Don't Kill the Butterfly, dann könnte man auch erstmal so auf die Geschichte kommen, ja, es geht hier ein bisschen um Naturretten und also so, was damals eben war, und passt auch musikalisch vom Stil her so ein bisschen in die Richtung rein, was ich sehr schön fand. Und dann habe ich dann angefangen und habe mich dann mit dem Text auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, dass es bei Don't Kill the Butterfly eben eigentlich nach innen gewandt ist. Also das heißt, die kleinen schönen Dinge in sich oder die einem passieren, nicht zu zerstören bzw. zuzulassen. Und das den irgendwie für mich dann nochmal wieder spezieller gemacht. Also der passt dann immer noch zur Musik, aber so der erste Gedanke, so Joni Mitchell-Protest-Song, auch wenn stimmlich ist der auch sehr toll, der Song, aber er hat eben einen ganz anderen Hintergrund. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu diesem Don't Kill the Butterfly erzählen, zu dem Text und zu dem Hintergrund?
Ja, also erstmal danke, das ist ja ein Riesenkompliment, weil ich tatsächlich auch diese Songwriter und Joni Mitchell und Co. einfach fantastisch finde, und das Kompliment nehme ich gerne mit, den Vergleich. Ja, also ich finde es sehr schön an dem Song, und es ist tatsächlich interessant, dass du das jetzt gerade so aufgebaut hast, weil als ich angefangen habe, diesen Song zu spielen, habe ich auch immer eher vage darüber geredet, von was der Song handelt, weil er ist schon länger live sozusagen bei mir, deswegen war es auch der Song mit den meisten Stimmen tatsächlich. Also das war der Song, den die meisten Leute auf diese EP gewählt haben, ganz klar.
Weil die meisten Leute schon kannten wahrscheinlich auch.
Ne? Weil er schon länger dabei war und auch ein Favorit ist von vielen. Also der Song auch schon vielen vorher einfach sehr, sehr gut gefallen hat, und deswegen auch war so ein bisschen die Entscheidung, den als erstes zu droppen, dann später, als er aufgenommen war, aber auch nochmal einfacher. Ich habe immer gesagt, dass es genau um das geht, einfach um die Hoffnung und diese kleinen Dinge zuzulassen und dass man sich nicht zu sehr abbringen lässt von all dem, was vergeht, von der Vergangenheit. Es gibt ja viel Text auch, der so ein bisschen damit spielt, mit so Bildern von Sachen, die halt nicht mehr sind, von dem, was man verloren hat oder dem, was man nicht weiß, was kommt, und einfach präsent ist und im Jetzt ist, was auch stimmt. Für mich persönlich hat der Song allerdings eine andere Bedeutung, die noch etwas persönlicher ist, und ich habe mich so ein bisschen schwer getan, darüber zu reden, weil ich wollte gerade, da so viele Leute diesen Song schon liebten oder lieben, hoffentlich immer noch, nicht unbedingt ihnen sagen, hier ist meine sehr persönliche, schmerzhafte Geschichte mit diesem Song, und dann verändern, wie sie den Song sehen. Aber mir wurde dann von mehreren gesagt, doch, das solltest du teilen, das ist wichtig. Und zwar für mich war das Butterfly-Projekt, als ich mit meiner Depression zu tun hatte und auch mit Selbstverletzung zu tun hatte, hatte ich das gefunden, dass man einen Schmetterling auf seine Haut malt, quasi, um sich selber einfach an die Hoffnung zu ankern und zu schützen, wenn man eben diese negativen und schweren Gedanken hat. Und wenn dieser Schmetterling dann weg ist, dann ist er sozusagen weggeflogen. Und wenn man aber sich verletzt hat, während dieser Schmetterling auf der Haut war, hat man ihn halt umgebracht. Deswegen ist ja, bring den Schmetterling nicht um, don't kill the butterfly. Und das war die sehr literal meaning, als ich diesen Song geschrieben habe vor langer Zeit, was für mich die persönliche Bedeutung war. Was nochmal was ganz anderes ist und auch ein bisschen dunkler ist als das, was viele in den Song reininterpretieren. Aber ich bin ganz froh, dass ich darüber gesprochen habe, weil das für mich tatsächlich auch so ein Thema war, was mit viel Scham belegt war. Und ich das Gefühl habe, dass es vielleicht ganz wichtig ist, dass da auch offen drüber gesprochen wird. Aber ja, bisher hat mir noch niemand gesagt, dass diese Geschichte zu hören den Song für sie ruiniert hat. Insofern denke ich, ist das ganz okay.
Ich finde das sehr toll. Also ich finde auch die Idee, die dahinter steckt, sehr, 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 sehr schön, also damit umzugehen. Und von daher finde ich auch gut, dass du das so offen jetzt erzählen kannst. Und vor allem ist das schon der erste Schritt eigentlich. Ja, die nächste Frage wäre gewesen, wie kommst du zu dem Titel Rescue Songs? Aber zum Beispiel, das ist ein Rescue Song. Also besser kann man es gar nicht erklären. Das zeigt was für sehr Persönliches auf. Und ein Rescue Song für dich, aber vielleicht auch ein Rescue Song für jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und dann vielleicht auch auf dieses Butterfly Project kommt und sich das selber mal versucht aufzumalen. Also dann ist es ein Rescue-Song im doppelten Sinne.
Also, genau, und ich finde es auch schön einfach, also ich sage immer, sobald ein Song draußen ist, gehört er ja nicht mehr nur mir. Und jeder darf ihn so interpretieren, wie er will. Also auch wenn man selber eine ganz andere persönliche Geschichte und Verbindung zu dem Song findet, sei es jetzt ein Protestsong oder einfach nur, dass es einen irgendwie im Jetzt hält, die gar nichts damit zu tun hat, finde ich das auch super schön. Und mir macht das immer eine Freude, wenn jemand sagt, oh, dieser Song bedeutet für mich das und ist was komplett anderes als das, was ich im Kopf hatte, als ich es geschrieben habe, weil das einfach nur bedeutet, diese Person hat diesen Song aufgenommen und sich selber sozusagen eine eigene Verbindung aufgebaut, was eigentlich als Songwriter so das größte Kompliment ist, was man bekommen hat, finde ich. Aber ja, zum Titel, ich hatte den schon vorher, weil die Idee war ja, die Leute retten Songs, die sonst nicht veröffentlicht werden würden. Mhm. Ne? Also sie rescuen Songs. Ich habe auch so die Leute, die den Kickstarter unterstützt haben, sind alle Song-Rescuers, die halt nicht auf Alben gekommen wären und vielleicht sonst nie rausgekommen wären. Aber, und ich habe das letztens tatsächlich gerade erst mit Dominik besprochen, es ist so krass, dass die Songs, die ausgewählt wurden, alle, wie du sagst, eigentlich auch dieses zweite Bedeutung haben und wirklich Rescue-Songs sind. Also wirklich Songs, die einen so ein bisschen die Seele, oder die mir auf jeden Fall ein bisschen die Seele gerettet haben in der Vergangenheit. Das hat sich wirklich so gefügt. Das waren nicht alle Songs, die zur Auswahl standen. Wir hätten dieses Kriterium erfüllt. Und irgendwie finde ich es auch irgendwie total schön zu sehen, wie meine Community und meine Audience dieses Projekt einfach wirklich gut zusammengewürfelt hat. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich wusste ja, dass es gut wird, aber dass eben dieses Konzept sich so rauskristallisiert, hatte ich natürlich nicht erwartet, weil jetzt endlich es ja immer noch Songs sind, über die einfach abgestimmt wurde. Es hätte ja, hätte alles werden sollen. Ja, genau.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast tatsächlich noch einen weiteren Song drauf, der sich mit dem Thema Depressionen auseinandersetzt. Das ist Shivering. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es der erste, ob es der zweite Song war. Ich habe die Reihenfolge gar nicht mehr so auf dem im Kopf.
Der zweite.
Also hast du da das Thema gleich schon wieder aufgegriffen? Ist der aktueller? Ist der in einer anderen Zeit entstanden? Von wann ist der? Weil wir haben ja gesagt, das sind so Songs, die irgendwo mal liegen geblieben sind.
Also ich habe letztens nochmal geguckt. Ich glaube, Shivering wäre auf Fast of Ocean Inside of Me gekommen, also fast auf das Konzeptalbum, was ich geschrieben habe. Und Don't Kill the Butterfly war da eigentlich auch mit einem Fragezeichen drin. Ich glaube, die sind beide so 2018, 2019 oder so. Ich glaube, Don't Kill the Butterfly ist noch ein bisschen jünger und Shivering war einer der älteren. Ich glaube, könnte sogar der älteste Song sein auf der EP. Das stimmt nicht. Oxygen ist der älteste Song, also der zweitälteste. So, genau. Ja.
Das ist vom, wenn man jetzt so musikalisch ein bisschen anders drauf gucken, es steht da die Gitarre, ja, wie fast in jedem Song ja mit im Vordergrund, aber da ist es auch mehr, ich weiß nicht, ob sogar mehrere Gitarren sind, stehen die Pickings im Vordergrund.
Ist es auch noch eine Violine, also eine Geige und Cello, die sehr viel Pizzicato machen in dem Song. Ja.
Genau, und dann, es ist ja, du hast oftmals ja zumindest noch einen Backing Vocals oder sonst irgendwie, aber da kommt dieses Zweistimmige ab der Hälfte für mich persönlich am deutlichsten raus. Es taucht immer mal wieder in anderen Songs auf, aber da, vielleicht weil es auch der zweite Song war, den ich schon damals gehört habe und vorher nicht gehört habe, hast du das selber drüber gesungen oder hast du jemanden gehabt, mit dem du das gesungen hast?
Die Vocals auf der EP sind alle meine eigene Stimme.
Sind meine eigenen, okay.
Ja, ich bin, als ich angefangen habe, Musik zu machen, also mein allererster Kontakt mit Musik war eigentlich im Chor singen mit meiner Mama. Als ich irgendwie 8 war, hat sie mich schon im Chor. Und ich liebe Stimmen. Also ich habe auch schon Harmonies für andere Leute teilweise eingesungen. Das macht mir sehr viel Spaß im Arrangement. Und ich muss auch sagen, ich bin keine Producerin. Ich bin sehr glücklich, dass ich Dominik als Producer habe. Aber was ich immer bei meinen Songs selber arrangiere, sind eigentlich so meine Harmonies, meine Vocals, diese zweiten Stimmen. Und bei Shivering ganz besonders, Dominik und ich sind beide große Fans davon, dass die Musik halt quasi auch das Bild vom Text mitzeichnet. Und beim Shivering geht es ja so ein bisschen, dass man nicht ganz stabil ist, dass man so ein bisschen dieses Zittern hat, ein bisschen so Pre-Panic-Attacke-Moment, wo der Song auch entstanden ist. Und wir wollten halt auch mit diesem ganzen Gezupften, mit diesem etwas Unruhigen in dem Song und auch der doppelten Stimme, dass es halt nicht so wirklich was gibt, an dem man sich so konkret festhalten kann, sondern dass es auch so ein bisschen diesen Moment, diesen Zustand, in dem man da ist, widerspiegelt. Und das war so ein bisschen die Wahl hinter diesem Arrangement. Plus, ich bin ein riesen Andrew Bird-Fan, der sehr, sehr viel auch mit Pizzicatos und Co. arbeitet. Und da war definitiv auch ein bisschen Inspiration von Andrew Bird dabei. Also das muss man da auch Credit geben, where credit is due.
Manchmal wirkt das Zweistimmige eben wie so ein Echo. Also so, das ist schon sehr spannend. Wie aufwendig war das insgesamt? Dann sind jetzt so verschiedene Sachen, die du da eingesungen hast. Du hast jetzt gerade von einer Woche gesprochen, dann kam dann irgendwann noch ein Cellist dazu. Wie straight musstet ihr das durchziehen? Also so Tag und Nacht gearbeitet oder so eine Woche Zeit für 6 Songs, stelle ich mir, auch wenn sie prinzipiell stehen, stelle ich mir schon sehr kurz vor.
Es war schon eine Herausforderung, auf jeden Fall. Wir hatten ja im Grunde genommen auch nur 5 Songs und wir haben dann geguckt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, haben wir dann den 6. noch dazu genommen und auch weil das war Good Intentions. Good Intentions hätte es fast nicht geschafft. Aber Dominik und ich lieben diesen Song beide sehr und ich bin auch sehr, sehr froh, es ist einer meiner Favoriten geworden, dass er es drauf geschafft hat. Wir haben uns im Grunde genommen halt vorgenommen, okay, wir müssen in den Tagen, bevor das Cello kommt, halt 2 Songs am Tag vorbereiten, also halt Gitarren, Stimmen und zweite Stimmen. Und halt vielleicht auch potenziell noch, wenn wir halt irgendwie was anderes dazu tun wollen. Wir hatten auch noch Michael Stevenson dabei, der hat auch noch ein bisschen Klavier gespielt und auch, Gitarre auf Oxygenon, auch die spanische Gitarre. Also das mussten wir halt alles vorbereitet haben, sozusagen in diesen ersten 5 Tagen. Und da hatten wir auch so ein bisschen Room to Wiggle dann und haben halt am ersten Tag fast nur einen Song gemacht und dann ging es teilweise schneller, teilweise langsamer, aber jetzt endlich waren wir einfach sehr fokussiert. Wir haben normalerweise so haben schön gefrühstückt und dann haben wir irgendwie gegen 11 sind wir ins Studio, haben dann so bis zur Mittagspause gearbeitet, kleine Mittagspause gemacht und sind in der Nähe irgendwie in einem Supermarkt, Parking Lot, irgendwas zu essen geholt und dann gleich wieder zurück und weitergearbeitet und dann oft auch schon später, also auch schon mal so bis 10 oder so. Es waren schon lange Tage. Aber es hat sich nicht stressig angefühlt, überraschenderweise. Es hat total, wir waren sehr im Flow. Es ist alles irgendwie sehr, sehr gut ineinander übergegangen. Und manchmal ist es auch so, das habe ich schon von so vielen Songwritern und auch vielen Musikern gehört, manchmal ist es gerade, wenn man eine Limitierung hat, sei es jetzt Zeit oder ein Projekt oder irgendwas, dass man seine beste Arbeit tut. Weil man einfach weiß, das ist jetzt der Moment, jetzt muss ich da sein und jetzt muss ich es machen. Und ich arbeite mit diesen Ressourcen und muss diese Lieder in diesem Rahmen zum Leben erwecken und das tut dann einfach nochmal so einfach als das Kreative so richtig ankurbeln, weil man halt auch ein bisschen um Ecken denken muss, weil man halt nicht groß machen kann, man kann nicht groß was kaschieren, wir mussten halt wirklich gut sein, also die Stimmen und alles, es muss halt einfach alles wirklich gut klingen, die Gitarren müssen gut klingen, wir haben wirklich darauf fokussiert, dass die einzelnen Elemente alle gut aufgenommen sind und gut gespielt sind, weil es eben keine große Produktion gab, hinter der wir uns verstecken konnten, sondern wirklich nur alle Elemente gehört werden und ich glaube, mit diesem kind of less is more, weniger ist mehr Approach haben wir es dann ganz gut geschafft in den 6-7 Tagen, 6 Songs. So.
Du hast eben gerade schon Good Intentions angesprochen, der ist dann irgendwie, weil ihr noch Zeit hattet, auf die EP, geschafft hat. Wäre der denn auch in der Reihenfolge dran gewesen? War das Nummer 6 von den ausgewählten Songs? Oder habt ihr denn einen aufgegriffen, wo ihr sagt, den können wir auf die Schnelle noch nehmen?
Das war tatsächlich der die 6 Stimmen hatte.
Okay, also habt ihr nicht geschummelt in dem Fall.
Wir haben nicht geschummelt, wir haben das sehr ernst genommen. Und es war halt auch so ein Song, ich muss schon sagen, es kann sein, wenn die Nummer 6, das ist jetzt Ehrlichkeit, vielleicht sollte ich das nicht auf diesem Podcast sagen, aber wenn Nummer 6 ein Song gewesen wäre, den Dominik und ich weniger klar im Kopf gehabt hätten oder geliebt hätten, hätten wir uns vielleicht dagegen entschieden, einen 6. Song dazu zu tun. Okay. Aber wir wussten halt einfach, okay, der 6. Song ist Good Intentions. Wir lieben beide den Song und wir haben eine gute Idee, wie der klingen sollte. Wenn wir die Zeit haben, dann machen wir das. Das war so, ja.
Der ist inhaltlich tatsächlich ist der am tiefsten geht, beziehungsweise für, wo ich finde, so der, der im Gegensatz zu anderen Songs vielleicht die Kurve nicht ganz so kriegt. Also viele andere Sachen, die sich auch mit dem Thema Depression auseinandersetzen oder mit anderen Struggles, sind noch so aufbereitet, dass sie eher so diesen positiven Touch haben, und bei Good Intentions ist es dann eher so, also man bleibt nicht so in dem Loch drin, aber der ist schon so der, ja, melancholisch kann man auch nicht genau sagen. Also ich weiß, ich finde das Wort jetzt nicht genau dafür, aber von den Songs da drauf ist es dann schon der am tiefsten gehende oder ich weiß nicht wie.
So. Ja, vielleicht wenn die Songs eine Farbe hätten, hätte der wahrscheinlich die dunkelste Farbe auf dem, ja, auf dem Album.
So ist es, so hast du es super ausgedrückt. Ich habe das nicht genau, ja, mit Farben kann man da doch sehr gut arbeiten. Also sehr, sehr danke für die Inspiration. Wenn ich nächstes Mal wieder irgendwo bei sowas Struggle habe, kann ich das gut mit Farben machen. Sehr schön. Schön, dass der Song es tatsächlich noch drauf geschafft hat, weil ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Song, finde ich. Ein anderes Thema, was du aufgegriffen hast und was ich immer wieder spannend finde, ist die Musik, die Macht der Musik und überhaupt, was macht das mit einem, dies machen zu dürfen? Auch nur das Konsumieren, das ist in dem Song Same Street, ist das so als Thema, und ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet und da gibt es eine ganz tolle Geschichte, wie es zu dem Song gekommen ist. Sozusagen eine Auftragsarbeit. Bevor du noch ein bisschen mehr über den Song erzählst, kannst du vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund der Entstehung bzw. des Werkes erzählen.
Gerne. Also dabei muss ich ganz, ganz lieb von einer guten Freundin von mir reden, der lieben Susanne, die organisiert, also Suspidi, sie organisiert Wohnzimmerkonzerte und hat auch eine Playlist und ist auch einfach ein großer Unterstützer von der, vor allem der Indie-Folk-Szene. Und ich habe bei ihr schon zwei Konzerte gespielt. Das ist in der Nähe von Hildesheim, wunderschön. Also wenn da jemand in der Nähe ist, und die Konzerte sind auch öffentlich zugänglich, sehr zu empfehlen. Da gibt es immer gutes Programm. Und sie hatte meinen vorherigen Kickstarter unterstützt. Und da hatte ich halt so als eine von den Sachen, die man halt als Dankeschön bekommen hat, wenn man mit einer gewissen Anzahl unterstützt, dass ich einen Song für jemanden schreibe. Also dass man einfach sagt, ich möchte, dass du einen Song schreibst über was auch immer. Das hätte ein Song sein können über, schreib einen Song über meinen besten Freund oder schreib einen Song über dieses Thema, weil da gibt es noch einen Song zu oder was auch immer. Also das hätte alles Mögliche sein können. Aber bei Susanne war es dann, bitte schreib einen Song über die Verbindung zur Musik, über dieses gemütliche Feeling, dieses schöne Feeling, das ich habe, wenn diese Musiker bei mir im Wohnzimmer spielen, wenn ich mit denen auf einer Playlist einen Musiker anhöre und dann schreibe ich den an und am Ende tut man sich doch kennenlernen und einfach wie schön das ist, diese Verbindung, die Musik einfach schafft. Und als das kam, als Auftrag, dachte ich so, da muss ich ja jetzt gar nicht unbedingt nur durch das, was sie geschrieben hat, gehen, sondern da kann ich ja sehr viel von meiner eigenen Erfahrung auch mit reintun, weil ich jetzt endlich ja auch nicht nur Musikerin bin, sondern auch ein Riesenfan von den MusikerInnen um mich herum und von dem, was die Musik tun kann. Und deswegen hat das sehr viel Spaß gemacht, diesen Song zu schreiben. Susanne war nicht sofort zufrieden mit meinem ersten Design. Also wir haben auch ein, zwei Mal hin und her gemacht. Aber da bin ich sehr dankbar, weil der Song ist wirklich besser geworden. Also ihr Input hat sehr geholfen, nochmal das Feeling richtig einzufangen. Und also ich wollte das jetzt auch nicht so klingen lassen, als ob sie da schwierig gewesen wäre oder so. Ich sage das immer, wenn ich mit Leuten für Leute was schreibe, ihr dürft mir Feedback geben. Ich möchte, dass der Song sich genauso anfühlt, wie das für euch richtig ist. Es ist ja nicht mein Song, es ist ja eurer. So. Und überraschenderweise, auch nach dem Feedback von Susanne und so den Song, als er fertig wurde, ist auch immer mehr so zum Song geworden, den ich einfach super gerne spiele und wo ich einfach so diese Wärme ums Herz kriege, weil er genau das halt so ein bisschen eingefangen hat, was ich an meinem Job so liebe, diese Verbindung, wie Musik Leute zusammenbringt. Und deswegen war ich auch sehr, sehr happy, als dann Rescue Songs kam, dass der Songs geschafft hat. Und auch auch jetzt aufgenommen und draußen ist. Das ist, glaube ich, der erste, nee, das stimmt nicht, es ist der zweite, den ich als Auftragsarbeit, der es auch geschafft hat, weil Home in My Heart war auch ein Auftragsarbeitssong, der schon draußen ist.
Also mir ging es tatsächlich beim Anhören ähnlich. Also ich tue mich da jetzt schwer, irgendwie zu sagen, das sind jetzt 6 Songs, da gibt es einen Lieblingssong, aber vom Thema und von der Thematik hat er mich absolut getoucht, weil ja, bei mir mit dem Podcast das einfach ähnliche Beweggründe sind. Ich habe das ganze Ding DIY auf die Füße gestellt aus Liebe an der Musik und das, was sich dann daraus ergeben hat. Also ich bin jetzt bei über 150 Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, die Künstler, Künstlerinnen, die sich kennenlernen durfte, die bei mir im Podcast waren, Freundschaften, die sich dadurch teilweise entwickelt haben. Andere Musik, die ich einfach kennengelernt habe, ohne dass die Leute vielleicht dann nach dem Podcast waren, da habe ich einfach so ganz, ganz viel drin wiedergefunden und ich werde auch beim Thema Wohnzimmerkonzert, da werde ich weiter dranbleiben. Lucy Klang war schon mal kurz bei mir drauf und dran, Wohnzimmerkonzert zu machen, dann hatten wir sogar einen Termin und dann musste leider ausfallen, aus persönlichen Gründen, weil wir es hier nicht stattfinden lassen konnten oder wollten. Aber der Gedanke ist nicht verworfen, also weder mit Lucia noch mit anderen Künstlern. Also ich habe hier genug Platz, um das im kleinen Rahmen stattfinden zu lassen und habe das nicht verworfen und werde da jetzt wieder verstärkt rangehen, das hier auch zu machen. Ich bin allerdings...
Das ist auch wirklich eine wunderschöne Atmosphäre.
Mitten auf dem Land. Und das natürlich, muss man natürlich auch immer erstmal hinkommen und so, aber das ist auch noch so ein... Wenn das tatsächlich auch noch passiert, dann ist noch wieder so ein Wunsch mehr, der sich mit der Musik verbindet, irgendwie in Erfüllung gegangen. Und deswegen ist, glaube ich, Same Street auch so, dass der mich so gecatcht hat. Also von daher ganz, 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 ganz toll. Du hast mit deiner Community noch ein bisschen weiter gearbeitet sozusagen. Du hast nämlich ein Cover gemacht für die Rescue-Songs erstmal und hast aber auch zu den einzelnen vorab rausgebrachten Songs ein jeweiliges Cover immer gemacht und da hast du die quasi Unterstützung, Ideen und alles Mögliche aus deiner Community geholt und so ist das wirklich sehr schlichte, aber sehr schöne Cover zustande gekommen. Wie kam die Idee? Kam einer an mit sowas und hast du, okay, das machen wir jetzt irgendwie weiter oder?
Ja, also ich meine, ich habe ehrlich gesagt, als ich Rescue Songs angefangen habe, hatte ich die Idee, ich möchte dieses Projekt sozusagen meine Community so viel da einladen, dabei zu sein wie möglich. Das war so einfach so die Idee, um mal zu gucken, wie weit kann man das eigentlich treiben? Also wie weit kann ich die Community einen Teil einfach sein lassen davon, von eben Songs aussuchen bis jetzt endlich habe ich auch die Community nochmal gefragt, welcher sollte der erste Song sein, wo dann Don't Kill the Butterfly nochmal extra ausgewählt wurde. Also ich habe auch Vlogs gedreht, als wir im Studio waren. Also alle, die unterstützt haben, haben sozusagen auch Vlogs bekommen, von wie die EP aufgenommen wurde.
Okay.
Und als es dann um Artwork ging, habe ich echt viel rumgedacht. Ich so, was mache ich? Und ich dachte erst so, ich möchte es gerne schon simpler halten. Ich hatte ja schon für den Kickstarter so ich hatte so eine Box mit meinen ganzen Songbüchern auf dem Foto, also einfach eine Pappbox, so ein bisschen wie ein Umzugskarton, so wir retten jetzt diese Songs. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen die Idee, okay, es wäre ganz schön, vielleicht, dass es einfach so dieses Papp-Hintergrundmäßige ist mit irgendwas Gezeichneten drauf, weil ja eigentlich alle meine Cover bisher gezeichnet waren. Und dann hatte ich wirklich viel rumüberlegt und ich dachte auch erst, vielleicht nehme ich einfach eine Künstlerin und engagiere die für sowas oder mache irgendwie sowas. Aber dann kam so der Glühbirnen-Moment, als ich mit meiner Mama darüber geredet habe und auch nochmal sie zeichnet auch selber und ich so, ich habe echt viele Leute in meiner Community, die auch zeichnen und die auch sehr kreativ sind. Was ist, wenn ich mir für jeden Song einfach ein Symbol ausdenke? Also für Burn Out the Sun war es dann eine Sonne, bei Good Intentions war so eine Träne, bei Don't Kill the Butterfly natürlich der Schmetterling. Da auch nochmal so ein bisschen die Idee mit aufgegriffen, der Schmetterling, der Gezeichnete, auf einem Butterfly-Projekt, ja, man muss seinen Schmetterling nicht selber auf seine Haut zeichnen, den können auch andere zeichnen und dann ist es nochmal eine extra Verbindung und da passte das irgendwie, fühlte sich auch immer sehr, sehr stimmig an, einfach zu sagen, okay, ich schicke jetzt eine Google-Form an alle Leute auf Patreon und auf Kickstarter, die dabei waren und sage, wer Lust hat, kann diese Symbole zeichnen. Ich habe die dann alle freigestellt und sozusagen auf das Cover zusammen editiert. Und da sind halt ganz viele verschiedene Artstyles und ganz viele verschiedene Charaktere entstanden.
Aber immer mit dieser Symbolik arbeiten, das ist sehr schön, ja.
Genau, ich brauchte halt schon irgendwas, was es so ein bisschen zusammenbringt. Und deswegen, aber es ist interessant, wie selbst, weißt du, einige haben dann eben, der Schmetterling ist irgendwie noch im Kokon drin. Oder bei einem anderen hat der Schmetterling ein kleines Gesicht oder die Sonne hat ein kleines Gesicht oder die Sonne geht gerade übers Meer unter. Es waren einfach alle so kreativ und es hat so Freude gemacht, diese Covers zu editieren und diese ganzen kleinen Kunstwerke zusammenzubringen. Und ich habe auch schon echt gutes Feedback bekommen von den Leuten, wie sehr die sich halt auch freuen. Ich habe die jetzt auch auf Spotify als die Canvas, also das, was man sieht, wenn man den Song hört, animiert. Also da fallen dann die Regentropfen runter, die Leute gezeichnet haben, oder der Schmetterling pulsiert so ein bisschen. Man hatte da echt viel Spaß mit dem ganzen Design. Und ich finde das eigentlich, das ist einfach für dieses Projekt, was einfach so community-based ist, perfekt, dass das Cover halt auch von uns allen zusammen erschaffen wurde.
Mhm. Ein ganz spannender Titel auf der EP drauf ist Burnout the Sun, weil der sich so ein bisschen nach Zweifel anhört. Also so, klar, gerade DIY-Artists sind immer irgendwie am Struggeln. Was mache ich hier überhaupt? Wie lange kann ich das noch machen? Will ich das überhaupt? Kann ich davon leben? Und so ein bisschen spielt er darauf an, also so dass es eben auch nicht mal ganz so einfach ist. Als Zeichen, dass er auf der EP drauf ist, heißt natürlich, es geht weiter. Und das ist dann quasi wieder der positive Effekt dieser ganzen Geschichte. Und der fängt auch sehr schlicht an, finde ich. Da, im Gegensatz zu den Pickings hast du da eben Rhythmusgitarre so ein bisschen drin. Mhm. Und die ist fast am Anfang alleine und dann kommt auch irgendwann wieder das Cello, was dann wieder auch den Wiedererkennungswert hat. Und der ist mir aber, finde ich, tatsächlich so, wirkt er von allen Songs so am pursten. Das könnte als One-Take fast aufgenommen sein, da kommt das Cello noch rüber oder sowas. Finde ich sehr spannend. Ging der leicht von der Hand oder war der, manche, die Songs, die am leichtesten wirken, sind manchmal die schwierigsten? Vielleicht kannst du dazu was sagen und natürlich auch ein bisschen was zu dem Struggle.
Also Burn the Sun war insofern, ist der erste Song, den wir aufgenommen haben, weil es der Song ist, den ich so auch am meisten live gespielt hatte um die Zeit herum. Das ist auch der jüngste Song auf der EP, den habe ich Anfang 24 geschrieben. Das ist also der wenigst älteste Song. Und einfach ein Song, der mich sehr begleitet hat in dem Jahr und wo ich so das Gefühl hatte, boah, das wäre total cool. Und ich habe ihn halt viel gespielt. Ich weiß nicht, ich habe ihn zum ersten Mal bei einer Open Stage in Köln gespielt und hatte auch im Publikum auch so ein paar Tränchen in den Augen und hatte echt ein paar gute Gespräche danach und habe einfach so gemerkt, das ist ein Song, der für mich, ich spiele ihn sehr gerne und er singt sich auch sehr gut und ich bin da immer so emotional sehr hinter und wir wussten, der sollte vom Fundament her, von der Basis her, relativ einfach aufzunehmen sein. Es ist aber interessant, weil später, als wir hatten halt Stimme und wir hatten Gitarre, es war der Song, der am schwersten war, am Ende für mich zu sagen, der ist fertig. Weil dadurch, dass er so einfach so emotional ist und so raw, sagt man das überhaupt auf Deutsch? So direkt, ne? So uneditiert, ungefiltert, genau. Und das ist ja die ganze EP auch. Ne? Also wir haben auch meine Stimmen, haben wir gar nicht editiert. Also wir haben gekommt, aber wir haben nichts irgendwie noch mit dem Pitch geschoben oder so, sondern es ist einfach nur meine Stimme, es ist einfach nur gesungen. Und wir wollten einfach, dass alles sehr, sehr authentisch ist und sehr, sehr ich ist. Und ich habe mich ja so ein bisschen nackt gefühlt, glaube ich. Und deswegen fand ich es schon lustig. Also ich habe Dominik tatsächlich, das Einzige, was nicht in der Woche aufgenommen wurde in Kalifornien, ist der Bass, der noch so leicht liftet im Burnout the Sun, weil ich gesagt habe, irgendwas braucht dieser Song noch, da passiert so wenig. Und deswegen ist da tatsächlich nachträglich noch ein bisschen was dazugekommen und es war ein bisschen schwerer, den loszulassen. Aber ich glaube auch teilweise gerade, wenn es ein Song ist, der sich live so gut anfühlt, also es ist einfach einer der Songs, wenn mir jemand sagt, spiel jetzt einen Song, damit ich weiß, was du für Musik machst, dann ist es so einer der Songs, den ich gerne spiele, weil es einfach ein Song ist, der sich sehr, sehr authentisch fühlt und sehr gut singen lässt. Dann hat man auch nochmal so eine höhere Erwartung, dass er halt auf der Aufnahme auch so diese Emotion eingefangen wird und dass das klappt. Und das ist manchmal schwer. Also es war definitiv ein Song, mit dem wir ein bisschen gestruggelt haben. Was ja aber auch irgendwie zu dem Song passt, thematisch.
Ja, natürlich.
Weil es da ja schon einfach darum geht, es ist schon, ich habe mich während ich will das sagen, ich liebe meinen Job und ich habe auch vor, den Rest meines Lebens zu machen. Ich möchte gerne für immer von der Musik leben, das habe ich mir vorgenommen. Und bisher habe ich, knock on wood, auch das Glück, dass es gut klappt. Aber es ist einfach, als ich ihn geschrieben habe, es gab schon viele Momente, wo ich das Gefühl habe, ich musste beweisen, dass ich einfach verdient habe, auf diesem Weg zu sein, quasi. Also, dass ich gut genug bin, weil es gibt so viele Leute, die von der Musik leben wollen, es gibt so viele Leute, die den gleichen Traum haben und wie du sagst, wir alle strugglen damit, es ist ein schwerer Weg. Er muss nicht schwer sein, ich will mir das nicht immer einreden, er kann auch irgendwann einfacher werden, man muss nur dran glauben, aber es ist schon so, dass es halt ein Weg ist, wo viele, der nicht festliegt und wo jeder so seinen eigenen Weg finden muss und der schon sehr schwer auch sein kann zu gehen, konsequent. Und ich musste mir immer so selber sagen, bin ich gut genug, habe ich das verdient, warum darf ich das machen und andere nicht? So diese Sache hatte ich halt oft und habe mich da sehr unter Druck gesetzt. Also damit ich eben das verdient habe, muss ich immer ständig arbeiten. Immer jeder freie Moment muss ich E-Mails schreiben, Touren booken, Lieder schreiben, aufnehmen. Das ist noch nicht mal das meiste ist wirklich Marketing. Ich muss jeden Tag auf TikTok posten und diese ganzen Sachen machen. Und da habe ich halt mehrmals es tatsächlich geschafft, dass ich dann auch wirklich so kurz vorm Burnout, wo ich auch krank geworden bin, dann erstmal irgendwie 1-2 Wochen flach lag, nichts machen konnte. Und dann musste ich halt so ein bisschen sagen, ist vielleicht nicht die beste Art, das zu machen. Und ich war halt auch so ein bisschen an diesem Punkt, wo dann, wenn was ausfällt, selbst was, wo ich mich darauf gefreut habe, eine Tour oder irgendwas, ich fast schon erleichtert war, weil es einfach alles so viel war. Und das ist das, was so ein bisschen Burnout the Sun halt einfängt, dieses Gefühl von, boah, es ist gerade so viel, manchmal würde ich mir echt wünschen, ich hätte einfach so einen Job, wo ich hingehe und dann arbeite ich dann ein paar Stunden, dann komme ich nach Hause und dann schalte ich ab. Und das ist halt so ein bisschen das, was der Song halt auch singt, ne? Diese ganzen Expectations, diese ganzen Erwartungen, dieser ganze Druck, dass man einfach vielleicht manchmal Lust hätte, dass es alles einfach in Flammen aufgeht und vorbei ist und man was Einfacheres macht. Aber wie gesagt, ich habe mir das eigentlich nicht wirklich gewünscht. Ich habe es einfach nur falsch gemacht. Ich habe einfach mich überarbeitet und dabei aus den Augen verloren, warum ich das eigentlich mache und warum ich das eigentlich liebe. Und das ist, weil das ist einfach das, wofür ich hier auf der Welt bin, wenn man an sowas glaubt. Ich schreibe meine Lieder und verbinde mit Leuten, ich stehe auf einer Bühne, ich sitze mit meiner Gitarre allein in meinem Zimmer und ich weiß einfach, das ist genau das, was ich machen soll. Und das macht mich glücklich und das erfüllt mich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mittlerweile ein viel besseres Gleichgewicht und auch ein viel besseres Selbstbewusstsein habe, wo ich mir auch die Auszeiten nehme, die ich brauche. Seitdem läuft es auch besser tatsächlich. Also ironischerweise, desto weniger man arbeitet, desto besser ist man in seinem Job. Wenn man nämlich gut erholt ist, dann macht man die Sachen auch besser. Aber das war halt auch so eine Phase und so eine Zeit und ich finde, es ist auch wichtig, diesen Momenten auch eine Stimme zu geben, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt repräsentativ ist von dem, was ich jetzt aktuell fühle oder immer fühle, aber es ist schon ein sehr intensiver Weg und manchmal kommt man da eben auch an seine Grenzen und einer dieser Momente ist halt das, was in dem Song eingefangen ist.
Ja. Passt wahrscheinlich auch so, weil ich glaube, im Moment ist alles super oder du freust dich, das passiert jetzt alles, da ist was ganz Tolles passiert, aber es geht ja immer weiter und es werden auch immer wieder andere Punkte wahrscheinlich kommen. Der Punkt war auch schon mal da und von daher sowas dann auch wieder rauskramen zu können. So, ich habe mich aber dafür entschieden, auch wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass es hätte auch anders sein können, aber das ist ein ganz, ganz tolles Thema, was einen wahrscheinlich auch immer wieder begleiten wird.
Absolut. Es geht nicht darum, dass es einen beschäftigt hat, es geht darum, dass man trotzdem weitergemacht hat. Ja, das ist das Wichtigere.
Und wir haben ja gesagt, es gibt eben viele, ich gehe davon aus, die meisten, und auch die ich kenne, die es eben so machen wie du, also wirklich sehr, sehr viel DIY und mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Zeit. Da kommt es mit Sicherheit sehr oft vor und ich finde das aber auch ein ganz guter Punkt, da jetzt anzuknüpfen in meine kleine Kategorie, Rubrik anderen Künstler, Künstlerinnen vielleicht mal vorzustellen, ihn zu supporten, der eben vielleicht auch manchmal struggelt, vielleicht auch nicht, aber der auf alle Fälle auch es mal verdient hat, vielleicht noch anderen Leuten vorgestellt zu werden. Hast du da jemanden? Fällt dir spontan jemand ein? Oder
mir fallen da spontan
vorschlagen?
Sehr viele ein. aber ich würde jetzt mal Jory Avner sagen, weil es einer meiner Lieblings-Songwriter ist und wir auch über Twitch vorhin gesprochen haben. Und das ist Jory, also J-O-R-Y, neues Wort, Avner, A-V-N-E-R. Wir sind auch gut befreundet, also definitely bias, und wir gehen auch zusammen auf Tour im Mai, also definitely auch bias, aber bevor das Ganze passiert ist, seine Musik, seine Songs sind einfach so wunderschön. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in seinem Twitch-Stream war und er hat seinen Song Coward Song, der ist gar nicht draußen, aber den kann man sich auf Twitch wünschen. Also wenn jemand zuhört, der auf Twitch aktiv ist, Jory Avner auf Twitch, sein Stream empfehle ich sehr. Das ist für mich einfach immer so ein heilender Ort. Er spielt viele traurige Songs, viele sehr tiefe, sehr dunkle Farben, wenn wir wieder auf die Farben gehen. Aber einfach auch wirklich so tolle Texte. Sein Gitarrenspiel ist so wunderschön und ich weine fast immer irgendwie in seinem Stream, wenn ich es brauche. Also wenn ich so einen schweren Tag habe und ich gehe in seinem Stream, er spielt irgendwie zwei Songs und ich bin irgendwie am Flennen. also einfach ganz, ganz toller Songwriter, ganz, ganz toller Musiker und auch ganz, ganz toller Mensch. Und ja, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht unintuitiv, dass ich jetzt irgendjemand, mit dem ich befreundet bin, den Shoutout gebe.
Nein, ist vollkommen legitim.
Genuinely einfach jemand, dessen Songs mich sehr berühren und einfach toll ist. Und vielleicht noch so als Side-Shoutout, in letzter Zeit habe ich auch sehr viel Musik von Man at Sea gehört. Das ist ein ganz, ganz toller Songwriter aus England. Den habe ich vor kurzem für meinen Podcast interviewt und der schreibt auch einfach fantastische Texte, spielt wunderschön Klavier. Sein Song Icarus ist einfach so gut. Und Lucy kennst du ja schon, aber die wäre jetzt Nummer 3 gewesen. Schon, ja. Lucy ist fantastisch.
Ja, ich versuche das alles so ein bisschen reinzupacken. Ich habe tatsächlich auch Jory schon bei mir mit auf meiner Liste gehabt, weil du hast Ende letzten Jahres mit ihm zusammen Paper Moon rausgebracht.
Mhm, genau.
Wirklich, wirklich toller Song. Also ich werde deine Empfehlung einfach mal mit in die Playlist mit reinnehmen. Eine Frage, bevor ich zum letzten Song der EP komme, habe ich noch. Und zwar, du hast ein kleines Markenzeichen, diesen Hut, den du aufhast. Hast du den immer auf? Also ich sehe dich jetzt hier gerade im Call, also hast du nicht auf? Also hast du ihn denn bei deinen Auftritten auf und wie bist du dazu gekommen?
Genau, ich habe ihn schon bei meinen Auftritten auf, ja. Ich hatte, als ich angefangen habe, es war ungefähr zeitgleich, als ich angefangen habe, Musik rauszubringen, hatte ich so eine Steampunk-Phase.
Daran habe ich mich erinnert, ja.
Steampunk einfach total toll fand und da hatte ich einfach so, es war original der erste Hut, wenn man auf die alten Fotos guckt, das war wirklich so ein Karnevalsladenhut, auf dem früher mal so eine Steampunk-Brille drauf war. Der wurde dann später ersetzt, als ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt zu meinem Markenzeichen geworden. Das war wirklich eher so, okay, das hat irgendwie Wiedererkennungswert und ich finde das cool, ich trage das mal auf meinen Konzerten oder Pressefotos, weil das fühlt sich irgendwie gut an und es hat sich aber dann so, ich habe sehr schnell gemerkt, ja, das passt zu wem ich bin, wer ich bin und irgendwie ist das cool. Und dann habe ich mir, als ich in London war, tatsächlich im Giftshop vom Sherlock Holmes Museum meinen jetzigen Zylinder gekauft.
Ja, schön.
da kommt der her und ich versuche ihn. Ich habe bei Oceans, habe ich ihn so ein bisschen symbolisch abgelegt. Also wenn man sich die Musikvideos anguckt, trage ich ihn auch nicht, weil es so die Idee war. Es ist ja auch ein Album, was so sehr tief in mich selber reingeht, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt den Hut nicht an, das bin jetzt einfach nur ich. Aber am Ende des Albums im Video sieht man auch, wie mein Vater mir im Cameo den Hut aufsetzt wieder und ich wieder auf die Bühne gehe und wieder ich sein kann, symbolisch. Und ich finde ihn einfach, es ist sehr schön, ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Und da ich halt auch sehr gerne historische Klamotten, Steampunk und Co. mag, ist es auch irgendwie so eine Art, ohne dass ich gleichständig mit Korsett rumlaufen muss, ein Markenzeichen zu haben, was mir auch einfach gefällt, stilistisch und was zu mir passt. Aber es hat sich eher so ein bisschen...
Steht dir auch gut.
Dankeschön, der Hut steht mir gut. Hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Es war nicht unbedingt immer die Idee, dass das jetzt das volle Markenzeichen wird. Ich glaube, es war so ein bisschen mit Alice is in Love with the Mad Hatter, wo ich dann halt so ein bisschen das zementiert habe, aber ja.
Ja, kommen wir zum letzten Song. Du hast ihn schon mal ganz kurz angesprochen, angeteasert am Anfang, weil du gesagt hast, dass du einen spanischen Song mit auf der EP drauf hast und über den wollen wir jetzt natürlich auch noch sprechen. Du hast schon ein bisschen was dazu erklärt, warum du auf Englisch singst, deswegen haben wir das Thema schon so ein bisschen abgehakt. Frag was einfach andersrum oder frage ich es einfach andersrum. Wie bist du jetzt dazu gekommen, den dann doch zu schreiben? Und wahrscheinlich war dann doch das Interesse deiner Follower, deiner Community so groß, dass sie gesagt haben, okay, dann wollen wir das aber auch, wenn es das schon mal gibt, bitte schön auf der EP drauf haben.
Genau, also es ist interessant. Ich habe, als ich mein Abitur gemacht habe in Spanien, habe ich quasi Kunstabitur gemacht. Das war so die Kunstrichtung. Und da haben wir Kurzfilme dirigiert. Also ich habe auch einen Kurzfilm dirigiert und habe mir noch die Hauptrolle gespielt, weil unser Hauptdarsteller am Drehtag ausgefallen ist. Der heißt Oxygeno, also genau wie der Song. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, ich schreibe eigentlich nur auf Spanisch oder Deutsch, wenn ich halt das Gefühl habe, der Text muss verstanden werden von den Leuten, die es hören. Und in dem Fall war ich halt in dem Schulkontext und auch in dem Kontext von dem Film, der halt auch spanischsprachig war. Und es war so, okay, ich schreibe jetzt, das ist ein Protestsong. Damals war ich auch selber mit Fridays for Future auf der Straße und habe fürs Klima protestiert. Und es war einfach sehr dran. Und der Film selber, das Drehbuch hatte der Javier geschrieben, der Lehrer, der auch mit gearbeitet hat an den ganzen Filmen, haben wir halt einfach, dass der Film geht von einer postapokalyptischen Welt, in der wir es eben verpasst haben und in der wir so ein bisschen erzählen, wie das passiert ist und wie eben alles den Bach untergegangen ist. Und da ging es halt so ein bisschen genau um Hoffnung finden am Ende. Also ich will nicht viel spoilern, aber es geht halt um eine Wissenschaftlerin, die versucht, eine Art Pflanze, einen Samen zu finden, die in dieser neuen, fast unbewohnbaren Welt noch wachsen kann, damit eben das Ökosystem nicht komplett zusammenbricht. Und da kam halt so ein bisschen der Song her und ich habe den auch an der Premiere von dem Film dann live gespielt. Und auch bei meinen Fridays for Future und ganzen Protestsachen lokal in Spanien dann mitgenommen. Und es ist halt deswegen in Spanisch entstanden, weil das einfach der Kontext war von dem Song. Und dadurch, dass es halt auch so ein Thema ist und es geht in dem Song halt wirklich darum, was tun wir dem Planeten an, was tun wir einander an. Aber auch mit ein bisschen Hoffnung. Also ich habe später noch ein Addendum gemacht, Jahre später. Der letzte Satz ist ja Esperanza para un nuevo amanecer, also Hoffnung für einen neuen Sonnenaufgang. Dass wir es irgendwie doch noch schaffen und irgendwie doch noch die Kurve kriegen. Also es ist nicht ein komplett negativer Song, aber schon definitiv ein intensiver Protestsong in dem Fall.
Musikalisch merkt man, in welchem Zusammenhang der zumindest aufgenommen wurde. Er bleibt eben in diesem Gewand. Die spanische Gitarre, die du vorhin erwähnt hast, ist so das Einzige, wo ich da jetzt, das passt natürlich dann auch zum spanischen Song, also dass du Spanisch singst, aber ansonsten passt der von der Instrumentalisierung, reiht er sich mehr oder weniger komplett so in die anderen Aufnahmen mit ein. Aber eben, hast du ja wahrscheinlich gedacht, irgendwo muss dieses Feeling noch mit reinkommen, also diese Gitarre oder...
Das war tatsächlich Dominik's Idee. Wir haben da ein bisschen gelacht, weil ich so gesagt habe, hast du jetzt nur, weil ich einen Song auf Spanisch geschrieben habe, sofort gesagt, wir müssen da jetzt eine Nylon-Gitarre, spanische Gitarre draufspielen? Wie stereotypisch ist das bitte? Also, genau. Das war absolut auch ein Running Gag, aber es passte irgendwie auch gut zu dem Song. Und wir hatten die Idee halt auch, dass wir sowas, das ist ja ein sehr, sehr süßlicher Sound, so von der spanischen Gitarre. Aber wir haben den ja durch so einen Effekt durchgeloopt, dass er so ein bisschen wie durch ein Radio klingt, was so ein bisschen postapokalyptisch, also so ein bisschen angelehnt halt auch an den Ursprung von dem Song, dass man eben diese Hoffnung hat, aber gleichzeitig schon auch so ein bisschen in der Realität ist. Und deswegen ist die da reingekommen, aber auch einfach, weil wir den Michael kannten, der einfach sehr, sehr, sehr schön spielt. Und das hat sich so ein bisschen so ergeben. Wir haben bei dem Song schon, ich habe den komplett übersetzt, aber wir haben schon auch gemerkt, also wir hatten ihn am Anfang, war er fast so ein bisschen zu happy. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist schon nicht da sind schon Textlinien drin, wie alle werden den Krieg gewinnen, aber niemand wird da sein, um das zu feiern. Das sollte vielleicht nicht so happy sein. Und deswegen haben wir da halt auch mit diesen Effekten gearbeitet.
Muss nicht tanzbar sein in dem Moment.
Genau, es muss nicht tanzbar sein. Ich glaube schon, dass es auch nochmal eine Herausforderung war, weil natürlich auch die anderen Menschen, die an dem Song gearbeitet haben, alle die Sprache nicht sprechen. Also ich habe halt wirklich den Text einfach übersetzt und erklärt, um was es handelt. Aber ich finde, am Ende haben wir eigentlich die Kurve ganz gut bekommen, dem Song noch was Außergewöhnliches zu geben und einfach auch so ein bisschen Hommage an da, wo er herkommt und das, was ihn inspiriert hat, zu geben mit der Instrumentierung. Und ja, ich bin eigentlich ganz happy mit dem, was draus geworden ist.
Wie geht's bei dir jetzt im Frühjahr weiter, wenn das alles draußen ist? Du hast vorher schon viele Konzerte gespielt, an den unterschiedlichsten Orten. Planst du so größere Geschichten, also dass du mal längere kleinere Tour durch Deutschland oder dann wieder in Spanien oder wieder, vielleicht schaffst du nochmal in die USA. Gibt es irgendwelche Pläne oder guckst du erst mal, wo kann ich überhaupt spielen? Was bietet sich an?
Also ich habe jetzt erstmal, die große Ehre, dass ich in dieser Spielsaison als Resident Artist von der Stadt Leverkusen gefördert wurde, wo ich zu Hause bin. Ah, okay. Und da bin ich sehr dankbar für. Das ist relativ neu, das habe ich jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber da habe ich die coole Möglichkeit, kurz nach dem EP-Release tatsächlich am 13. März zusammen mit der zweiten geförderten Künstlerin Emily Otto, fantastische Künstlerin, auch so, so gut. Sie ist Jazz-Sängerin und schreibt aber auch im Singer-Songwriter-Sachen so ein bisschen Norah Jones. Ganz, ganz toll. Teilen wir uns ein Konzert in Leverkusen am 13. März. Dazu gibt es auch mehr Infos. Und ich spiele eine Tour mit Jory Affner, den ich ja eben schon erwähnt habe, im Mai. Da sind wir in Niederlande, Deutschland und Schweiz unterwegs. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also wenn jemand hört und vorbeikommen möchte, auch auf Social Media alle Infos, kann mich auch gerne anschreiben. Sind auch ein paar Haus-, Wohnzimmer-, Gartenkonzerte dabei, die aber alle auch öffentlich zugänglich sind. Wenn man mich einfach anschreibt und fragt, dann kann ich einen Platz reservieren.
Und, ja, muss ich mal drauf gucken, so, wo du alles unterwegs bist. Vielleicht
es ist, glaube ich, nicht so ganz in deiner Nähe, aber ich plane auch tatsächlich später im Jahr, vielleicht mit Lucy, vielleicht allein, es kommt gerade so ein bisschen von Time Schedule an, ein paar Konzerte einfach in Norddeutschland zu spielen. Aha. Und vielleicht auch nochmal Berlin abzuklappern, und ich habe Potenzial auch für eine kleine Polentour dieses Jahr. Das ist aber alles noch so ein Fragezeichen. Ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal in Polen unterwegs auf Tour, zusammen mit der Band Celtica. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und die haben mich wieder eingeladen, aber wir haben noch nicht so richtig den Termin gefunden. Deswegen könnte das auch das Jahr drauf sein. Aber bin ich gerade in der Planung. Ich möchte auch gerne dieses Jahr nochmal England spielen, aber ich versuche mich so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich gemerkt habe, ich war letztes Jahr schon sehr, sehr viel unterwegs, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eher so das Jahr, wo ich halt auch ein bisschen mehr Zeit in Deutschland verbringe und ankomme und vielleicht auch nochmal ein bisschen Admin mache und ein bisschen mehr an die Foundations gehe, weil ich halt letztes Jahr wirklich so viel unterwegs war, dass ich schon so ein bisschen gehetzt von einer Sache zur anderen gerannt bin, und möchte einfach auch wirklich zwischendurch mal Zeit haben, um Sachen zu verarbeiten und da auch so ein bisschen diese Vorbereitungsarbeit zu machen, und halt auch, ich habe echt viele Songs zum Rausbringen. Also ich werde schon weniger als einen Monat nach der EP meine nächste Collab rausbringen mit Genesis Richard, toller Künstler aus Kanada. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber spreche, exklusiv. Aber die kommt Ende März raus, und ich habe dann auch schon bis fast Herbst jeden Monat mindestens einen Song geplant. Da gibt es ein paar Collabs mit tollen Künstlern, wie auch Thomas Levine, Dom Malin. Aber es gibt auch noch ein paar Songs, Einzelsongs, die sich Leute schon länger gewünscht haben. Unter anderem auch wieder ein sehr sommerlicher Upbeat-Folk-Song, der Wildflowers heißt, auf den ich mich auch sehr freue. Also es kommt viel Musik, und es bleibt spannend.
Das hört sich schon wieder sehr spannend an. Also wir können dann mittelfristig schon wieder einen nächsten Termin machen, um wieder über frische Musik zu sprechen. Freue ich mich sehr drauf.
Gerne, ja.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über deine Musik zu plaudern. Schön, dass du da warst, schön, dass wir das geschafft haben. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleib gesund und auf Wiederhören. Und wir beiden sehen uns vielleicht auf Twitch.
Ja, auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Du bist ein toller Interviewer, und es ist einfach so schön, auch mit jemandem zu reden, der auch so eine tiefe Begeisterung für Musik hat. Also vielen, vielen Dank, und auf bald.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus, und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.